Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen jetzt zu unserer zweiten Seminareinheit und wir beschäftigen uns mit Hiobs Liebe und wie wir es schon beim Glauben gemerkt haben, so wird uns tatsächlich auch Hiobs Liebe eine ganze Einheit beschäftigen können. Es gibt darüber so viele Anzeichen, so viele Hinweise, dass ja wir vielleicht auch mit dieser einen Einheit die Liebe Hiobs überhaupt nicht voll durchmessen können. Ich möchte zu Beginn noch einmal die Ebenbildlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Die Ebenbildlichkeit, zu der wir alle berufen sind, die Ebenbildlichkeit, die sich verwirklicht, eben im Glauben und in der Liebe. Wir können ja als Christen von zwei Seiten des Pferdes herunterfallen. Und das kann man ja eigentlich auch sehr oft beobachten, dass Christenmenschen auf der einen Seite den Glauben so wichtig nehmen, sich so für die reine Verkündigung und das reine Bekenntnis einsetzen, dass sie die Liebe vernachlässigen. Dass also tatsächlich dort, wo dann Differenzen in den Auffassungen entstehen, Bitterkeit ins Herz einzieht oder ja im Extremfall dann eben auch sehr schnelle Spaltungen geschehen. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem ist die Einseitigkeit, sage ich einmal, einer Betonung der Liebe und wie ich meine, dann auch einer falsch verstandenen Liebe, wenn man meint, den sogenannten Mantel der Liebe über alles ausbreiten zu müssen. Auch über die schlimmste Irrlehre und sozusagen um des lieben Friedens willen dann alle Konflikte vermeidet, die sich eben aus einem missverstandenen Glauben entwickeln können oder eben auch aus einem offen und bewusst falschen Interpretieren des Glaubens. Also davor wollen wir uns hüten. Glaube und Liebe sind gleichgewichtige Himmelsgaben, Bewegungen, Wirklichkeiten, die unser Leben wirklich gleichgewichtig bestimmen können und bestimmen sollen. So hat das ja auch Jakobus gemeint, Jakobus 2, Vers 17, dass der Glaube, wenn er nicht zum Werk der Liebe hinführt, letztlich in sich selber tot bleibt. Luther hat ja den Jakobusbrief nicht so sehr gemocht, weil Jakobus eben so viel Wert auf die Werke der Liebe legt. Aber ich denke, hier hat er wohl den Jakobus nicht so ganz verstanden. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Luther in der Freiheit eines Christenmenschen selber die Gleichgewichtigkeit von Glaube und Liebe hervorragend und genial betont und unterstrichen hat, wenn er zum Beispiel dort sagt, dass wir alle berufen sind, dem anderen ein Christus zu werden. Ja, dass wir ihm uns so zuwenden sollen und gönnen und dürfen, wie Christus es mit seiner Gemeinde tut. Ein ja schon ziemlich gewagtes Bild, aber ein Bild, ja, das eine innere Konsequenz hat. Wenn ich mir den ersten Timotheusbrief ansehe, dann sehe ich auch die Gleichgewichtigkeit von Glaube und Liebe. Die Liebe, so sagt es Paulus da gleich in den ersten Versen, 1. Timotheus 1,5, soll das Zentrum, soll das Ziel, ja, soll der Extrakt, die Zusammenfassung aller Gemeindearbeit, aller Verkündigung, ja, aller gemeindlichen Unterweisung sein. Also darauf soll alles hinauslaufen, was ein Verkündiger, ein Pfarrer, ein Prediger, ein Kirchenvorstand so in der Gemeinde alles beschließen. Das ist das große Ziel, dass Christen in der Liebe gefördert werden. Natürlich, um jetzt nicht wieder ein falsches Gleichgewicht herzustellen, muss man, wenn man diesen wunderbaren Gemeindekatechismus im ersten Timotheusbrief sich ansieht, gleichzeitig auch betonen, dass der Glaube gefördert werden muss. Der Glaube wird gefördert, wenn gute Gemeindeleiter, Älteste, Aufseher, wie es da wörtlich heißt, dafür Sorge tragen. 1. Timotheus 3 ist ja im Grunde genommen die Zusammenfassung der beiden wichtigsten Gemeindedienste, des Ältestenamtes und des Diakonen- bzw. Diakonissenamtes. Beides ist gleich wichtig. Der Glaube muss gefördert werden und die Liebe muss den Mangel ausgleichen. So sollte sich jede Gemeinde immer wieder neu konstituieren, neu ausrichten an diesen beiden wichtigen Gemeindedienstbereichen. Die christliche Nächstenliebe, so könnte ich es vielleicht einmal sagen, ist das Markenzeichen des Christentums für die Welt. Was wir an Debatten führen, an Erkenntnissen haben, über unseren Glauben, über die Geheimnisse der Dreieinigkeit oder der Wiederkunft Jesu, das interessiert die Welt eigentlich sehr wenig. Aber wie wir uns praktisch Weltmenschen gegenüber verhalten oder wie wir auch miteinander selber umgehen, das wird sehr wohl wahrgenommen. Das ist doch ein großes Unglück in meinen Augen, dass wir das Diakonissenamt kaum noch haben. Dass die Diakonissen ja schon rein mit ihrem äußeren Auftreten nicht mehr so dieses Symbol christlicher Nächstenliebe in unsere Gemeinden tragen. Ein ganz schwerer Verlust. Und ich denke auch ein großes Versäumnis in unseren Kirchen, dass das Diakonissenamt ja nicht stärker gefördert worden ist. Wissen Sie eigentlich, was die japanische Kaiserin, als das Kaiserpaar, ich glaube Anfang der 90er Jahre, einmal Deutschland besucht hat, sich gewünscht hat, was sie sehen wollte? Ja, sie wollte Bethel sehen. Bethel. Ja, das Werk christlicher Nächstenliebe schlechthin, was von Vater Bodelschwingh mit Gottes Hilfe aufgebaut wurde. Das hatte sich rumgesprochen und bis Japan. Das kennt die Welt nicht, das kennen die anderen Religionen nicht. Diese, ja, wie soll ich sagen, steingewordene Menschenliebe. Wenn man die Häuser dort sieht, wenn man die Menschen dort sieht, wie sie betreut werden. Als wir 79 nach Krelingen kamen, habe ich mich auch gerade darüber gefreut, dass Krelingen eben ein Glaubens- und ein Liebeswerk ist und hoffentlich auch immer bleibt. Dass dort der Glaube gefördert wird durch viele Vorträge und Seminare, durch die ganze Studentenarbeit, dass aber eben auch die Liebe gefördert wird, die Liebe eingesetzt wird in der Rehabilitationsarbeit. Und so sollte es ja eigentlich in unseren Gemeinden sein. In jeder Gemeinde sollte an irgendeiner Stelle neben der Glaubensförderung auch die praktische Nächstenliebe spürbar sein. Und da kann jeder von uns einmal sich fragen und sich auch mal selbstkritisch prüfen, ist er hier schon an seiner Platzanweisung angekommen. Wie viele überlastete Mütter haben wir in unseren Gemeinden, die sich von Herzen freuen würden, wenn wenigstens einmal im Monat jemand mal einen Nachmittag sich um die Kinder oder um den Haushalt kümmerte, damit sie mal ausspannen oder mal eigene Besorgungen machen könnten. Was ist mit den Krankenbesuchen? Was ist mit den Gefangenenbesuchen? Was ist mit den Alten, mit den Kranken, mit den Schwachen, mit den Einsamen? Ja, auch mit denen, die aus der Kirche ausgetreten sind, um die sich auch niemand mehr kümmert. Was ist los? Können wir hier wirklich schon zufrieden sein, uns zurücklehnen und sagen, ja, die Werke der Liebe, die laufen bei uns. Ja, nun habe ich schon so viel über Liebe gesagt, aber ich habe Liebe noch nicht definiert. Ich habe Liebe noch nicht bestimmt. Was ist eigentlich Liebe? Und ich könnte auch die Frage anhängen, was ist eigentlich Selbstliebe? Denn das ist ja auch vielen ein Rätsel, wie sie sich wirklich selber lieben sollen und können. Jesus sagt das ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich denke, hier ist eine Begriffshygiene nötig. Wollen wir einmal uns die Zeit nehmen, über Liebe nachzudenken. In der griechischen Sprache gibt es ja bekanntlich drei Begriffe dafür. Bei uns läuft alles zusammen in diesem einen Begriff Liebe. Im Griechischen sind es die Begriffe Eros, Philia und Agape. Der Eros, das ist die erotische, die auf der geschlechtlichen Anziehungskraft basierende Liebesbeziehung, Zuneigung. Die Philia, das ist die sympathische Liebe, die auf dem Gleichklang von Interessen, von Gefühlen beruht. Und die Agape, das ist die Liebe, die in Gott verkörpert ist und die er durch Christus in diese Welt hineinträgt und die Gestalt werden will und soll in uns allen, die der Heilige Geist in unser Herz hineingegossen hat. Römer 5, Vers 5. Und diese Liebe, so hat es Luther einmal definiert, liebt nicht das Liebenswerte, sondern schafft das Liebenswerte. Das ist ein sehr tiefes Wort. Unter dieser Liebe verändern sich Menschen und werden liebenswert. Gott liebt nicht liebenswerte Menschen, denn ein Sünder ist nicht liebenswert. Jemand, der nur an sich denkt, der Gott einen guten alten Mann sein lässt, der sein ganzes Leben nur nach dem eigenen Gustus, nach den eigenen Bestrebungen und Begierden aufbaut. Das ist kein liebenswerter Mensch. Aber er wird liebenswert, wenn Gottes Liebe ihn erreicht. Also die Liebe, so könnte ich es vielleicht auch sagen, sucht das Beste für den anderen. Sie begnügt sich nicht mit dem Vorläufigen. Sie sucht immer das Allerbeste und sie gönnt es ihm von Herzen und sie entwickelt Fantasien, wie sie dem anderen wirklich das Beste, was ihm jetzt am meisten hilft und nützt, rüberbringen kann. Im Übrigen eine wichtige Schule für die Ehefrauen. Die müssen das ja auch lernen. Ihre Liebe zu ihrem Ehemann so einzusetzen, dass sie auch wirklich ankommt, dass sie vom Mann wahrgenommen wird und dass dadurch auch ihr Mann verändert werden kann. Denn die Frau ist ja bekanntlich zur Hilfe für den Mann gemacht, eingesetzt. Gott hilft dem Mann durch die Frau, so könnte man es auch sagen. Und dazu braucht sie Weisheit, dazu braucht sie Fantasie. Denn die Hilfe besteht ja nicht im Annähen von Kragenknöpfen nur, sondern da gibt es einen Charakter zu prägen, da gibt es ja ein Mannsbild zu entwickeln. Ein Mannsbild, das sich eben orientiert am biblischen Begriff des Mannes, am Hauptsein. Das Hauptsein wiederum ist gekennzeichnet von Verantwortungsfähigkeit, von Verantwortungsbereitschaft, von Schutz und Fürsorge. Das soll ein Mann repräsentieren, darstellen, verwirklichen, praktizieren. Und die Frau soll ihm dazu verhelfen. Eine ganz große Aufgabe. So konkretisiert sich die Liebe der Ehefrau. Viele Frauen, ja, sind viel zu schnell geneigt, ihr natürliches Mitleid für Liebe zu halten. Wenn sie zum Beispiel alle Aufgaben, die eigentlich ihr Mann übernehmen müsste, ihm abnehmen. Das ist nicht immer das Beste. Also, so könnte man es vielleicht auch sagen, die Liebe gibt dem anderen nicht das, was er will, sondern was er braucht. Und wenn Sie das nun sich vor Augen stellen, dann haben Sie im Grunde auch schon die Antwort auf die Frage nach der richtigen Selbstliebe. Was ist die richtige Selbstliebe? Kierkegaard hat ein ganzes Buch über Liebe geschrieben. Der Liebe tun heißt das. Und er bringt eine wunderbare Definition von Selbstliebe, die sich ganz klar ergibt aus der von mir eben vertretenen Auffassung von Liebe. Denn Kierkegaard sagt, wenn die Liebe wirklich das Beste für den anderen gibt, dann gibt die Selbstliebe das Beste für mich. Und was ist das Beste für mich? Ja, das ist die Geborgenheit bei Gott durch Christus in Zeit und Ewigkeit. Das Beste für mich ist wirklich, dass ich mit Gott im Reinen bin. Das Beste für mich ist Vergebung. Das Beste, was ich mir überhaupt antun kann, ist, dass ich täglich um Vergebung meiner Schuld bitte. Und bevor wir in unsere tägliche Fürbitte einsteigen, sollten wir immer erst einmal um Vergebung der Schuld, der erkannten und der unerkannten Schuld bitten. Dann lieben wir uns wirklich, oder wie soll ich sagen, dann lieben wir uns am meisten, wenn wir uns die Vergebung Gottes durch Jesus Christus gönnen. Ja, ich will das mal so ausdrücken. Wenn wir das Beste, was Gott durch Christus uns zu geben hat und geben möchte, uns dann auch wirklich täglich geben lassen. Ja, nun sind wir natürlich beim Hiob-Buch und wir wollen die Liebe Hiobs betrachten. Aber ich denke, diese beiden Vorbetrachtungen sind schon wichtig, damit wir die Liebe Hiobs auch richtig verstehen und richtig einordnen. Dass Hiob Liebe hatte, Liebe für andere Menschen, das steht unzweifelhaft fest, denn Gott selbst behauptet es ja, Gott selbst definiert es, Gott selbst gibt ihm dieses Gütezeichen. Dieser Hiob ist rechtschaffen, dieser Hiob meidet das Böse. Das sind ja die beiden Aussagen Gottes, gleich am Anfang, gleich im ersten Vers unseres Hiob-Buchs und dann wiederholt im achten Vers. Wir müssen also über die Rechtschaffenheit Hiobs nachdenken und wir müssen darüber nachdenken, inwiefern er das Böse gemieden hat. Darum geht es. Ja, und wenn wir darüber nachdenken, werden wir schnell merken, ja, wir sind in der zweiten Tafel der Gebote Gottes. Natürlich gab es die Gebote Gottes in dieser ausformulierten Weise vom Sinai zur Zeit Hiobs noch nicht. Aber wir werden feststellen, genau das, was Gott hier über den Hiob sagt, dass er rechtschaffen ist und dass er das Böse meidet, das ist der Inbegriff eines Verhaltens, das sich an der zweiten Tafel der Gebote Gottes orientiert. Die Rechtschaffenheit, ein schönes Wort. Was heißt das eigentlich? Rechtschaffen steckt dahinter. Ja, ich schaffe dem anderen das Recht. Ich schaffe dem anderen sein göttliches Recht. Und was ist sein göttliches Recht? Das ist sein Anspruch auf Liebe. Denn Gott ist Liebe. Und wenn ich rechtschaffen bin, vermittle ich die Liebe Gottes meinem Nächsten. Ja, vom Hebräischen her können wir darüber auch noch einmal nachdenken. Dann ist das eine ungeteilte, eine ja nicht durch eigenes Anspruchsdenken irgendwie verfärbte oder verdunkelte Haltung, die dem anderen das Beste gönnt und das Beste gibt. Ich habe, wenn ich wirklich rechtschaffen bin, keinen Hintergedanken in der Weise, ja, dass ich ja in irgendeiner Weise nun auch einmal die Dankbarkeit des anderen dann wiederbekommen könnte oder müsste. Die Römer hatten den Spruch do ut des. Ja, was heißt das? Ich gebe, damit du wiedergibst. Auf dieser Basis kann man natürlich auch leben. Aber das ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe wartet nicht auf ein irgendwie geartetes Entgegenkommen oder auf eine irgendwie geartete Dankbarkeit. Sie liebt einfach. Kennen Sie die Geschichte von der Magd, von der pommerschen Magd, die sich bekehrt hat und die dann einmal im Hausflur dem Grafen begegnet. Und der Graf ist auch gläubiger Christ und er fragt seine Magd nun, Erna, was hat sich denn in deinem Leben eigentlich geändert, nachdem du dich bekehrt hast? Und die Magd antwortet, und das finde ich eine ganz klassische Antwort, eine Antwort der Nächstenliebe, Herr Graf, seitdem putze ich auch unter den Fußabstreifern. Hier, seitdem mache ich auch das, was niemand sieht. Seitdem mache ich auch das, wofür niemand mehr so eine direkte Dankbarkeit äußern kann. Das ist die Liebe, die Nächstenliebe. Das ist die Agape, die einfach dem anderen das gibt, was er braucht. Also, so möchte ich mal die Rechtschaffenheit Hiobs hier beschreiben. Und nun kommen wir zu dem Vermeiden, zu dem Meiden des Bösen. Das ist natürlich gerade in unserer heutigen Zeit eine unerhörte Herausforderung. In dieser verführerischen Welt, in dieser pornografischen Welt, in dieser Welt, die mich von früh bis abend zum, wie soll man das sagen, zum Konsumismus verführen will und die mir Bedürfnisse einredet, die ich überhaupt nicht habe. In dieser Welt das Böse meiden, das ist schon eine große Herausforderung. Aber ich finde eine Herausforderung, die wir wirklich annehmen sollten und für die wir uns engagieren und einsetzen sollten. Ich habe in letzter Zeit mit zwei Brüdern gesprochen, die beide im Verkündigungsdienst stehen, die beide Probleme mit pornografischen Internetseiten hatten, einfach nicht daran vorüberkamen. Und die sich in ihrem ganzen Wesen, in ihrem ganzen Charakter, in ihrem ganzen Verkündigungsdienst so beschwert fühlten und auch in ihrer Vollmacht so gebremst fühlten, dass sie da unbedingt wegkommen wollten. Wir haben gebetet, wir haben gerungen, wir waren auf den Knien, wir haben das Blut Jesu angerufen. Ja, ich denke, das ist gerade für uns Männer eine ganz notvolle Situation. Wissen Sie, dass es 260 Millionen pornografische Internetseiten gibt, mit einer unerhört wachsenden Tendenz, was da durch die Welt geistert, was da die Seelen der Männer kaputt macht. Und hier dagegen aufzustehen und zu sagen, ich meide das Schlechte. Ich meide das Böse. Das ist wahrhaftig eines Einsatzes wert. Aber es geht ja nicht nur um die Pornografie, die unsere Ehen kaputt macht. Es geht auch um unser Mundwerk, es geht um unser Portemonnaie, es geht um unsere Freizeitgestaltung. Ja, es geht um den ganzen Aufbau unseres Lebens, sofern es eben auch andere betrifft. Lassen wir die Liebe hier wirklich hinein. Meiden wir das Böse, meiden wir jegliche Beteiligung an Gerüchten. Meiden wir ja unnütze Ausgaben, meiden wir alle möglichen Verführungen, die uns da aufgeschwatzt werden, was wir alles zu einem angenehmen Lebensstil brauchten und was uns im Endeffekt doch überhaupt nichts bringt. Ja, meiden wir auch das Totschlagen der Zeit. Es gibt ja so viel zu vermeiden, wenn wir hier wirklich das ernst nehmen wollen. Gott sagt es, er, der Hiob, meidet das Böse. Ich finde das so eine unerhörte Aussage. Und wir merken, wir kommen hier nur weiter, wenn wir wirklich Christus haben. Und im Grunde sind wir, wenn wir das Hiob-Buch lesen, wirklich schon im Neuen Testament. Denn das Böse meiden, das kann man nur mit Christus. Ich bin fest davon überzeugt, dass Christus Hiob dabei beigestanden und geholfen hat. Sonst hätte er nicht so leben können. Ganz unmöglich. Ja, aber nun schauen wir einfach mal an, wie Hiob das gemacht hat. Wie hat er denn seine Liebe gelebt? Schon im ersten Kapitel haben wir seine priesterliche Gesinnung kennengelernt. Wie er sich um seine Kinder kümmerte, und zwar ganzheitlich, nicht nur, dass sie Nahrung und Kleidung hatten, sondern ja, dass sie auch unter dem Segen Gottes leben konnten und bleiben konnten. Das ist eine wunderbare Aussage, dass er immer dann und immer dort, wo sie in Gefährdungen kamen, ja, gleich morgens aufgestanden ist und für sie Opfer dargebracht hat. Also Brandopfer heißt es ja ausdrücklich. Kapitel 1, Vers 4 und 5. Das heißt blutige Opfer. Also er hatte eine Ahnung, er hatte ein geistliches Wissen davon, dass Schuld durch Blut gesühnt werden muss. Das ist ja das Wesen des ganzen alttestamentlichen Opferdienstes, dass es zehrt, geistlich zehrt vom einmaligen und endgültigen Selbstopfer Christi. Das hat der Abel gewusst, Kain hat es nicht gewusst. Hiob hat es auch gewusst. Und so setzt er sich als ein priesterlicher Mensch für seine Kinder ein. Ein Zeichen von Liebe, ein Zeichen echter Agape. Und wenn wir daran denken, dass wir alle zu Priestern berufen sind, 1. Petrus 2,9, dann wissen wir, dass wir in derselben Verantwortung, in derselben Herausforderung stehen. Wie kümmern wir uns um das geistliche Wohl unserer Kinder, unserer Enkelkinder, ja, unserer Ehepartner, unserer Familien? Hier geht es ja los. Hier müssen wir uns in der Liebe bewähren. Hier geht die echte Nächstenliebe los. Es ist ja relativ leicht, sich um indische Waisenkinder zu kümmern. Aber wie gehe ich mit meinem Ehepartner um? Wie gehe ich mit Kindern um, ja, die vielleicht in einem schwierigen Alter sind? Und die vielleicht über uns sagen, dass wir in einem schwierigen Alter sind. Da geht die Liebe los. Da ist priesterlicher Dienst gefordert. Da ist Fürbitte absolut wichtig. Welchen Stellenwert nimmt die Familie in unsere Fürbitte ein? Das wäre hier als allererstes einmal zu fragen. Nun müssen wir natürlich den Radius noch etwas breiter ziehen. Hiob hatte ja nun nicht nur einen Familienstand, sondern er war auch ein anerkannter anerkannter Landesfürst. Anders kann man es ja gar nicht deuten, wenn man so seine Selbstreflexionen mit einbezieht. Im Kapitel 29, 30 und 31, der hat ja einen großen Einfluss, eine große Verantwortung für viele, viele Menschen. Wie hat er dort seine Liebe gelebt? Und hier wird es sehr interessant. Und ich bin so dankbar, dass er uns ja diesen Lebensrückblick oder diesen Lebenseinblick hinterlassen hat in diesen drei Kapiteln. Und besonders im Kapitel 31. Das sollten wir gründlich studieren. Hier drückt sich seine liebende Haltung und seine liebende Praxis am allerbesten aus. Dieses 31. Kapitel könnte man eigentlich auch so eine Art Lebensbeichte nennen. Aber es ist keine Beichte im eigentlichen Sinn. Er prüft sich, er durchforscht sich, er stellt sich ganz kritische Fragen, so wie in einer Beichte auch. Und im Grunde genommen geht er in diesem Kapitel die ganzen Gebote durch. Also jetzt die ganzen Gebote der zweiten Tafel, denn hier prüft er ja seine Liebe. Und ausgelöst ist das Ganze ja durch die Dispute mit seinen Freunden, die er mit einer Penetranz sondergleichen immer wieder Haare in seiner Suppe finden wollen. Also immer wieder dunkle Flecken auf seiner Weste. Immer wieder unerkannte, verschwiegene, weggeschobene Sünden in seinem Leben aufdecken wollen. Hiob, das kann doch gar nicht anders sein, dass dein Elend, diese furchtbare Situation, die Antwort Gottes ist auf irgendeine Schuld. Da musst du dich mal durchforschen. Und wenn deine Kinder so plötzlich umgekommen sind, dann geschieht das doch auch nicht aus heiterem Himmel. Da ist doch eine Ursache da. Die müssen doch dann auch in irgendwelcher Schuld gelebt haben. Das ist ja das Denken, das ist ja der Horizont, die Weisheit der Freunde. Weisheit in Strichel gesetzt. Und Hiob quält sich an diesen Fragen. Und er prüft sich und er sorgt sich. Ist da vielleicht doch etwas dran? Und dann kommt es zu diesem Lebensfazit in Kapitel 31. Ein ganz großartiges Kapitel. Ja, und wenn wir es genau prüfen und dann auch die beiden anderen Kapitel 29 und 30 ein Stück mit einbeziehen, dann werden wir merken, ja, hier gibt es sich Rechenschaft über das sechste Gebot, das siebte, das achte, das neunte und das zehnte. Und ich bleibe jetzt wieder bei der alttestamentlichen Zählung, also ich setze das sechste Gebot hier voraus als das Gebot, du sollst nicht töten. Und dann kommt das siebte Gebot, das den Ehebruch verbietet. Das achte Gebot, das unrechtmäßige Bereichern am fremden Eigentum. Das neunte Gebot, das uns das falsche Zeugnis untersagt und letztlich ja auch lügenhaftes Reden im allgemeinen Sinn. Und das zehnte Gebot, das uns den Neid verbietet gegenüber all dem, was unserem Nächsten gehört und was sein Leben begründet und ausmacht. Ja, und diese Gebote geht er nun durch. Und es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns auch wirklich mal mit einigen Stellen direkt beschäftigen. Und ich möchte einige zitieren. Und ich beginne jetzt beim sechsten Gebot, also du sollst nicht töten. 29,15. Ich war des blinden Auge und des lahmen Fuß. Ich war ein Vater der Armen. Und der Sache des Unbekannten nahm ich mich an. Ja, wir sind natürlich hier im neutestamentlichen Horizont der Gebote. Das müssen wir ja bedenken. Also, es geht hier nicht nur um den Akt des Tötens, sondern es geht auch wirklich darum, wie ich das Beste für meinen Nächsten suche, wie ich sein Leben schütze, wie ich mich um ihn kümmere, seine Lebensbelange ernst nehme. Das meint ja Jesus in der Bergpredigt. So müssen ja die Gebote gesehen und gehalten werden. Und in dieser Perspektive sagt Hiob, ich habe mich tatsächlich um meine Nächsten gekümmert und besonders natürlich um die Gefährdeten, um die Blinden, um die Lahmen, um die Armen. Das sechste Gebot ist eingelöst, denn das sechste Gebot empfiehlt und gebietet uns ja diesen Einsatz für den anderen. Oder gehen wir 31, 21. Habe ich meine Hand gegen eine Waise erhoben, weil ich sah, dass ich im Tor Helfer hatte? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe niemanden bedroht. Ich habe niemanden in irgendeiner Weise geschädigt. Eine, ja, letztlich doch ganz großartige Aussage, dass dieser Hiob das von sich sagen konnte, dass er das bezeugen konnte, dass Christus ihm diese Kraft vermittelt, verliehen hat. Gehen wir ins siebte Gebot. Das siebte Gebot, das er hier in Kapitel 31 so ganz großartig beleuchtet. Gleich im ersten Vers: Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Tat also dieser Gottesmann auch an dieser Stelle ganz offensichtlich seine Probleme gehabt. Der hatte keine 260 Millionen pornografische Internetseiten. Aber er hatte natürlich auch in seinem Herzen ja den sexuellen Egoismus wohnen, der sich dann in irgendeiner Weise auch bei ihm bemerkbar gemacht hat. Und der sich wahrscheinlich nicht nur bemerkbar gemacht hat, sondern ihn auch bedrückt, belästigt hat. Bis er eines Tages Schluss damit machte, bis er eines Tages gesagt hat, jetzt mache ich einen Bund mit meinen Augen, dass meine Augen nicht mehr so umherschweifen, dass meine Augen fremde Frauen nicht mehr ausziehen, dass meine Augen nicht mehr diese Begierde, die da in meinem Herzen wohnt, ausstrahlen und umsetzen. Ja, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen. Das sollten unsere Männer auch machen. Das sollte jedermann machen, der in irgendeiner Weise mit Pornografie einmal in Berührung gekommen ist. Und das Blut Jesu anrufen und die große göttliche Reinigung einmal annehmen, einmal ernst nehmen. Ich habe es übrigens auch gemacht. Und sich einen erneuerten Blick schenken lassen für das andere Geschlecht. Es geht ja nicht nur jetzt um die einseitige Richtung Mann-Frau, es geht ja auch um die umgedrehte Richtung. Also das ist hier diese großartige Vorgabe des Gottesmannes Hiob für den Umgang heute in unserer pornografischen Welt mit dem anderen Geschlecht. Und er hat sich auch von Ehebruch freigehalten. Und er nennt Ehebruch wirklich beim Namen. In Vers 9 bis 12. Eine Schandtat ist es, eine Schuld, die vor die Richter gehört, ein Feuer, das bis in den Abgrund frisst und alle meine Habe bis auf die Wurzel vernichtet. Ja, er bringt das wirklich auf den Punkt. Natürlich in poetischer Sprache. Aber ist es nicht so, dass Ehebruch alles zerstört? Alles zerstört bis dahin, dass die eigene Habe, gerade auch durch die neuere Rechtsprechung, mitunter bis an den Rand des Ruins vernichtet wird. Und davor hat er sich bewahren können. Davor hat er sich mit Gottes Hilfe reingehalten. Hat sich mein Herz betören lassen, um eines Weibes willen? Habe ich an meines Nächsten Tür gelauert? Habe ich nicht gemacht. wunderbar, wenn uns ein Menschenbild hier entgegenleuchtet, das sich in sexueller, in geschlechtlicher Hinsicht reingehalten hat oder, ich könnte es auch anders sagen, gereinigt hat mit Gottes Hilfe. Ja, gehen wir weiter zum siebten, zum achten Gebot. Und ich lese eine Referenzstelle, Kapitel 31, Vers 7. Ist mein Gang gewichen vom Wege und mein Herz meinen Augen nachgefolgt und blieb etwas hängen an meinen Händen? Ja, dann will ich sehen und ein anderer soll es essen. Und was mir gewachsen ist, soll entwurzelt werden. Ja, das ist wieder poetische Sprache, aber wir merken, wir spüren sofort, worum es geht. Ist mein Herz meinen Augen gefolgt? Wieder die Augen, nicht wahr? Als das Einflussorgan, das die Begierde rauslässt und das eben auf Verführungen reagiert. Hüten wir uns ja auch in dieser Hinsicht vor all den Verführungen, die sich in materieller Hinsicht da in unsere Seele einschleichen. Ich weiß noch, wie Pastor Kemner uns Mitarbeitern immer wieder eingeschärft hat: Ich habe keinen Pfennig von Spendengeldern für mich selber verwendet. Das ist mir noch so eindrücklich, wie er das so stark betont hat, um uns das klarzumachen, dass das Krelinger Werk ein Spendenwerk ist und bleiben soll und dass, ja, damals war noch die D-Mark- und Pfennigzeit, dass jeder Pfennig dreimal rumgedreht werden muss, der da an Spendengeldern eingegangen ist. Aber es geht ja nicht nur um Glaubenswerke, es geht ja um unseren gesamten Umgang mit den materiellen Dingen. Dass wir uns hier nicht an fremdem Gut bereichern. Wir haben einen reichen Gott. Wir müssen uns nicht bereichern. Wir müssen uns nicht unrechtmäßig, ja, mit Besitztümern anderer Menschen reich machen. Christen haben hier eher einen anderen Standpunkt, einen anderen Standort. Ja, wer einen reichen Vater hat, der weiß das. Aber wer einen reichen Vater im Himmel hat, der sollte es desto mehr wissen. Blieb etwas hängen an meinen Händen. Ist ja auch sehr poetisch ausgedrückt. Wir können das ja ganz praktisch in unsere Zeit umsetzen. Und da mag jeder einmal nachdenken, was da so an seinen Händen hängen geblieben ist. Vielleicht irgendein Buch nicht zurückgegeben, vielleicht eine Steuererklärung nicht ganz korrekt ausgefüllt. Christen sind hier berufen zu einer klaren und eindeutigen Haltung. Und Hiob lebt es uns vor. So, und damit sind wir schon beim neunten Gebot. Sehen wir uns mal den fünften Vers an. Bin ich gewandelt in Falschheit? Oder ist mein Fuß geeilt zum Betrug? Sehen wir uns den 30. Vers an. Nein, ich ließ meinen Mund nicht sündigen, dass ich verwünschte mit einem Fluch seine Seele. Ja, wer kann das sagen? Ich ließ meinen Mund nicht sündigen. Das ist schon gewaltig. Wenn ein Mensch lernt, seinen Mund, seine Zunge im Zaum zu halten, kennen Sie eigentlich Jakobus 3? Diese lange Passage, Jakobus 3, 1 bis 12, wo der Jakobus vor der Gefahr der Zunge warnt. Sollten wir vielleicht mal aufschlagen, was er da für Bilder gebraucht. Ja, wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, Ja, das ist ein vollendeter Mensch, ein vollkommener Mann. Der kann dann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Jakobus 3, Vers 2. Finde ich doch hervorragend ausgedrückt. Hier ist ein Kampffeld. Hier ist das vorrangige Kampffeld, so sagt es Jakobus hier, wo wir ja, damit einmal ernst machen können. Wo wir auch ernst machen müssen, was Christus uns schenkt. Die Kraft, das Böse zu meiden, so wie Hiob es auch gemacht hat. Keine Halbwahrheiten mehr zu dulden, uns nicht an Gerüchten zu beteiligen. Ja, die Wahrhaftigkeit zum Prinzip unseres Wesens zu machen, das ist schon etwas ganz Gewaltiges. Ja, einschließlich der Wahrhaftigkeit an Krankenbetten. Ich habe einmal gehört von Samuel Keller, dem Evangelisten, er war ja lange Zeit in Russland tätig, wie er einmal an ein Krankenbett gerufen wurde, im Krankenhaus. Und ja, er kommt rein, der Arzt war noch da und er sieht und er hört, wie der Arzt den Kranken, ja, beschwichtigt und ihm sagt, dass wieder eine neue Medizin ausprobiert wird und dass alles schon gut werden wird. Ja, und wie der Kranke den Arzt skeptisch anguckt. Und wie auch Samuel Keller dann sofort sieht, dass der Kranke wirklich sterbenskrank ist. Ja, und dann erzählt Keller in seinen Lebenserinnerungen, wie das dann weiterging. Geht dann dem Arzt nach, als der Arzt draußen war, und spricht mit ihm. Und er spricht mit ihm auf Latein, damit eben der Kranke das nicht sofort versteht. Und fragt, wie es um den Kranken nun wirklich steht. Und da sagt der Arzt, er wird den morgigen Tag nicht überleben. Und da ringt der Samuel Keller mit sich selbst und er seufzt zu Gott und er betet und er bittet um Weisheit, was soll ich dem jetzt sagen? Und da kriegt er die innere Gewissheit, ich sage jetzt die Wahrheit und sagt es dem Kranken. Und der Kranke guckt ihn so dankbar an und sagt, ja, Sie sind Pastor, Sie haben mir die Wahrheit gesagt. Und jetzt bitte ich Sie, rufen Sie meine Familie, ich möchte mich verabschieden und Sie müssen dabei sein, Sie sollen dabei sein. Und dann kommt die ganze Familie und Samuel Keller sagt dann, dass er selten einen so, ja, geistlich würdigen Abschied eines Menschen von seiner Familie erlebt hat und war dann so dankbar, dass er wahrhaftig gewesen ist. Ja, da möge sich auch jeder von uns prüfen, dass die Wahrhaftigkeit doch unser Wesen immer mehr in Beschlag nehmen möge. So, und dann kommt noch der Neid, das 10. Gebot, dass wir nun uns wirklich auch freuen können an all dem, was zum Leben unserer Nächsten gehört. Hiob konnte es. Kapitel 31, Vers 29. Habe ich mich gefreut, wenn es meinem Feinde übel ging? Und mich erhoben, weil ihn Unglück getroffen hatte? Nein, ich ließ meinen Mund nicht sündigen, dass ich verwünschte mit einem Fluch seine Seele. Also, der kannte keine Schadensfreude. Das finde ich schon gewaltig. Der hat seinen Nächsten das Beste gegönnt. Wir sind wieder im Neuen Testament. Ein ganz großartiges Menschsein, was uns hier entgegenleuchtet. Der hat nichts von all dem begehrt, was das Leben der anderen ausmachte und schön machte. Er lebte aus Gott und er wusste, dass er nicht zu kurz kommt. Ich erinnere mich an Abraham und Lot, wie die beiden da in dieser Entscheidungsstunde sich das ganze Land ansehen und ja, es dann um die Entscheidung ging, wer geht wohin? weil die Herden zu groß geworden waren und sich die Hürden immer wieder, ja, gegenseitig das Leben schwer machten. Und wie dann Abraham die Größe hat, zu seinem Neffen, zu dem viel Jüngeren zu sagen, du hast die erste Wahl. Ja, wie er ihm das Beste gönnt. Und wie Lot natürlich dann den großen Fehler seines Lebens macht. Und wie es da heißt, er hob die Augen auf und besah das grüne Land. Ja, anstatt zu beten, hat er seinen Augen vertraut und war dann natürlich in der schlimmsten Krise seines Lebens, in Sodom und Gomorra. Abraham aber verkörpert den Menschen, der dem anderen das Beste gönnt. Und der Christus in uns, der schafft das auch. Das finde ich ganz großartig, was uns hier im Hiob-Buch entgegenleuchtet. Hiob, ein Mann des Glaubens, Hiob, ein Mann der Liebe. Ja, nun möchte ich abschließend natürlich noch eine Frage stellen, die immer wieder gestellt wird. Ist das denn überhaupt, ja, realistisch? Ist der Hiob nicht überheblich? Ist er nicht stolz? Ist er nicht blind für seine Fehler? Wenn Sie Kommentare zum Hiob-Buch lesen, dann finden Sie da diese Diskussionen. Und viele Kommentare neigen dann auch dazu, ja, dem Hiob hier Stolz und Überheblichkeit anzukreiden. Also, ich denke nicht. Wenn Gott über Hiob ausspricht, dieser Mann ist rechtschaffen und dieser Mann meidet das Böse, dann ist es so und dann war dieser Mann so. Und dann hat dieser Mann uns ein Menschsein vorgelebt, wie es letztlich in Christus auch möglich ist. Ja, wie es in der Bergpredigt uns vor Augen gemalt wird. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, 48. Das ist die Bewegung, in die uns der Glaube, in die uns die Liebe hineinholt. Das sind doch ja keine Hirngespinste. Wollen wir doch dieses Wort wirklich einmal ganz ernst nehmen. Dieser Christus in uns zieht uns in ein Leben hinein, das von Glaube und Liebe bestimmt ist, immer wieder neu. Und wenn wir tausendmal hinfallen, er zieht uns immer wieder neu hinein. Das ist Menschsein in der Perspektive Jesu Christi.